Deutschlandradio Kultur. Thema der Woche.
Katharina Schultens wurde 1980 geboren in Rheinland-Pfalz. Sie hat Kulturwissenschaften studiert, sich viel mit Literatur befasst und arbeitet seit 2006 an der Humboldt-Universität Berlin. Unter anderem war sie Referentin für den Vizepräsidenten für Forschung. Seit 2012 leitet sie Salsa, was nichts mit dem lateinamerikanischen Tanz zu tun hat, sondern die Abkürzung des Namens einer Graduate School in Berlin-Adlershof ist, die zur Humboldt-Universität gehört. Katharina Schultens ist Lyrikerin, nicht erst seit gestern. Für ihre Gedichte wurde sie schon mehrfach ausgezeichnet, gerade mit dem renommiertesten Preis für junge Lyrik, dem Leons- und Lena-Preis der Stadt Darmstadt. Ihre Universität feierte das natürlich gebührend. Eine Humboldtianerin ist Leons- und Lena-Preisträgerin. Frau Schultens, früher gehörten Gedichte ja zum guten Ton. Fast jeder entäußerte sich mal in lyrischer Form. Wie war das bei Ihnen? Warum Gedichte?
Ja, das ist der klassische Zeitpunkt, dass man mit 12 oder 13 meint, man müsse sich jetzt poetisch äußern, ganz genau. Ja, es gibt ja auch noch viele Missverständnisse über Gedichte. Also ich habe immer noch den Eindruck, es gibt so diesen Gedanken, dass Gedichte im Zweifel erhebend sein müssen oder dass sie einem etwas sagen müssen und dass das im Zweifel etwas sein muss, was einem angenehm erscheint. Und das ist jetzt nicht unbedingt die Art und Weise, wie ich das Gedicht verstehe.
Sondern wie?
Also ich glaube, Gedichte können tatsächlich alles. Gedichte können auch gerade jetzt in der jetzigen Situation, denke ich, politisch viel wirksamer sein als beispielsweise Essays. Es gab ja viele Essays. Josef Vogel hat einen schönen Essay geschrieben. Schirmacher hat sich geäußert. Sie hatten eben Essay schon genannt. Da gab es einen Artikel im Tagesspiegel. Das hat alles so ein bisschen so einen Litanei-Charakter. Und natürlich hat man da auch das Problem, da hat man einen Autor, in dem Fall auch nur Autoren, keine Autorin, dem man beim Denken da zuschaut oder zuhört. Und der muss sich ja auch mal in gewisser Weise absichern, weil er als Figur dahinter steht. Das Gedicht kann da viel freier agieren, weil da spreche nicht ich als Autorin, da spricht das Gedicht selber. Und deswegen kann es einfach ganz andere Räume aufmachen. Also es kann sich viel mehr trauen.
Aber da stehen doch auch Sie dahinter, Sie als Person, Sie als Frau, Sie als Lyrikerin.
Ja, natürlich, ich bin die Autorin des Gedichtes, aber das Gedicht verselbstständigt sich ja. Das ist ja sozusagen nicht so, dass man sagen könnte, man hat das Gedicht jetzt vorher geplant oder man hat sich was überlegt, was man in dem Gedicht unbedingt sagen möchte. Das sind Prozesse, die man nicht unbedingt immer beeinflussen kann und denen man dann auch folgen muss beim Schreiben. Und das Gedicht kann einfach viel mehr zulassen. Also auch zum Beispiel kann auch fragile Momente zulassen oder kann auch sowas wie Wut oder Hysterie ganz viel unmittelbarer transportieren, weniger gefiltert. Und deswegen halte ich das für eine sehr zeitgemäße Form, sich zu bestimmten Dingen zu äußern.
Nun sagen Sie, das Gedicht kann freier sein. Das kann ich mir noch erklären. Aber warum kann es auch eine größere Wirkung entfalten als beispielsweise ein Essay?
Es kann unmittelbarer wirken. Also gerade bei meinen Texten ist es so, und es ist bei vielen Texten derjenigen so, die jetzt im Moment schreiben, die funktionieren sehr über den Vortrag. Also das hat auch nichts mit der klassischen Dichterlesung zu tun, sondern die funktionieren wirklich über Stimme. Das geht dann teilweise schon in Richtung Theaterbühne, jetzt bei mir konkret, dass es szenischen Charakter bekommt, dass man das Gefühl hat, da spricht vielleicht ein Chor, der eine babylonische Sprachverwirrung durchgemacht hat und wo dann einzelne Stimmen nach und nach anfangen, miteinander zu sprechen. Und das war mir auch sehr wichtig. Die sind sehr lang, die Texte, und ich muss auch wirklich schauen, ob ich die dann noch unter die klassische Lyrik sortiert bekomme. Also die funktionieren dann schon sehr auch als Lesetexte, als gesprochene Texte.
Jetzt haben Sie das erklärt, nun wollen wir das natürlich hören. Und das ist ein Gedicht, das Sie ausgesucht haben. Das heißt Hysteresis, ein Begriff aus der, ich kannte das vorher auch nicht, muss ich zugeben, ein Begriff aus der Fahrzeug- und Regelungstechnik, der inzwischen aber von der Volkswirtschaftslehre übernommen wurde und der meint, dass eine spezifische Systemreaktion auf äußere Einflüsse passiert und ein System, das durch extremen Druck, durch externen Druck oder einen Schock aus dem Gleichgewicht geraten ist, auch nach dem Abklingen dieses Einflusses nicht wieder in seinen Ausgangszustand zurückkehrt. Da denkt natürlich jeder bei uns sofort an die Finanzkrise.
Ja,
Druck, Schock,
genau.
Und danach, viele denken ja immer noch, wenn die Krise vorbei ist, wird alles wieder gut wie vorher. Pustekuchen, da hören wir mal das Gedicht.
Irreparabel, genau. Das ist von 2011, muss ich dazu sagen, aus dieser, dass dann die Verbindung zu Hysterie auch wieder da, unterschiedlicher Wortstamm, aber das passte ganz gut. Hysteresis. Gab es noch eine Szenerie zu verstetigen? Liefen die Dinge gleichmütig auf ein einziges Datum zu, sukzessive die verborgene Mine freizulegen? Über wessen Tastatur blitzte der Befehl? Welche Sonderinteressen wurden verfolgt? Gab es eine Subagenda des ultimativen Lobbyisten oder der rasenden Herde an der Küste? Züngelte der Algorithmus, aus dem Kiefer unterhalb des Feigenbaums blitzten an den Felsen die Zähne des Bären als Leuchtfeuer im Nachrichtenband auf, das um die See lief, unaufhörlich blinkend. War das eine Schlange? Hunde? Waren das die roten Pfeile der prozentualen Verluste? Oder doch die Pfoten des Korrespondenztiers? Welches Grundmuster der Krise dehnte sich gemächlich zum Netz und holte die Katastrophe ein, silbrig zappelnd, flappend übers Deck, klein, aber tödlich? Und den Zweig welcher kurativen Pflanze trugen die Schnäbel uns unter liquidierten Flügeln zu, wenn die Vögel in der Gischt in salzige Pixel zerstoben? In welcher Höhe galt der Tsunami noch als Wellenbad?
Ein Auszug aus Hysteresis, ein Gedicht Katharina Schultens hat es gelesen. Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann frage ich mich natürlich, weil Sie sagten, das läuft vor allem über den Vortrag, über das Mündliche. Hat jemand, der nur schreibt und das nicht kann, zum Beispiel, dann gar keine Chance?
Das sind dann einfach andere Arten von Gedichten. Also es gibt Gedichte, die funktionieren atmosphärisch auf dem Papier. Es gibt welche, die funktionieren über die Kürze, die sind sehr konzis. Es gibt Leute, die schreiben einfach viel weniger und bringen es sehr genau auf den Punkt. Und ich habe einfach festgestellt, ich rede sehr viel.
Und sehr gerne.
Und ich rede auch sehr gerne, genau. Und bei mir, die entwickeln natürlich die Dynamik dann erst sozusagen, die bauen sich nach und nach auf. Und das ist jetzt einfach im Moment die Form, mit der ich am besten arbeiten kann. Und ich glaube, ich habe dann eher den Nachteil, dass ich vielleicht eine CD ins Buch packen muss, damit die Texte so funktionieren, wie ich mir das vorstelle.
Das lässt sich ja heutzutage alles machen. Ist denn dieser Ruf, den Sie ausgedrückt haben, dieses poetisiert euch, wo also jeder natürlich sofort empört euch von Stefan Essel mithört, dieses poetisiert euch, was heißt das? Was verlangen Sie da vom Publikum? Was soll das Publikum machen? Soll es alle Dichter werden, alle sich auch so ausdrücken in so einer zugespitzten Form?
Ich muss jetzt erstmal sozusagen die Quelle angeben. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist sozusagen das Motto des Johannes Frank Verlags. Das ist ein Berliner Verlag. Die Lyrik funktioniert ja nur noch über unabhängige Verlage. Es gibt ja fast keine großen Verlage mehr, die Lyrik ernsthaft betreiben. Cookbooks, Luxbooks, Johannes Frank Verlag wären so einige, die man nennen könnte. Und ich finde das ein sehr schönes Motto, weil Cookbooks wiederum hat das Motto Poesie als Lebensform. Das ist einfach nur eine andere Variante, das auszudrücken, dass man sozusagen sagt, überlegt euch, dass das Sprechen auch immer euer Dasein und eure Haltung mit ausdrückt. Also wenn ihr sozusagen euch vereinnahmen lasst von bestimmten Sprechweisen, wenn ihr euch in Sprechsysteme, in Begriffssysteme eingliedert, die euch aufoktroyiert werden, dann verändert das sozusagen auch die eigene Haltung und das Wesen. Und indem man sich in der Sprache frei macht, kann man sich vielleicht auch in der Haltung befreien.
Ist das ein Grund dafür, dass Sie so Begriffe aus der Wirtschaftssprache auch benutzen, mit denen wir ja im Moment überschwemmt werden?
Definitiv, weil es geht um Rückgewinnung. Also ich habe es mir im Vorfeld auch, hatte ich mit einer anderen Journalistin darüber gesprochen. Es geht tatsächlich um die Rückgewinnung von Terrain. Es geht darum zu sagen, da werden wunderbare Metaphern, gerade in der Finanzwirtschaft, in der Chartanalyse, wunderbare Begriffe benutzt. Dark Pools wäre so ein Beispiel, die aber dann eigentlich nur dazu dienen, das, was da getan wird, was ganz banale Prozesse sind, was auch Prozesse sind, die nicht unbedingt schön sind, zu überhöhen, zu mythologisieren.
Um zu verschleiern auch?
Zu verschleiern, Heldengeschichten zu entwerfen in gewisser Weise und indem man die dann wieder zurückholt und sagt, die haben aber ein poetisches Potenzial, was mit ihnen passiert ist, nichts zu tun hat, kann man da, glaube ich, auch, das ist auch eine Art von, ja, tatsächlich ganz banal von Widerstand.
Befinden Sie sich mit dem, was Sie machen, also Sie arbeiten ja an der Humboldt-Uni, aber befinden Sie sich da in einem Umfeld von Dichtern? Also es gab früher die berühmte Gruppe 47, die also zusammen, nicht zusammen gearbeitet haben, aber sich Dinge vorgetragen haben. Gibt es so eine Gruppe für Ihre Art, Lyrik zu machen auch?
Es gibt nicht direkt eine Gruppe, aber es ist schon so, dass natürlich sehr viele Dichterinnen und Dichter in Berlin leben und wir, und nicht nur in Berlin, aber vor allem hier, und dass wir uns witzigerweise über Facebook alles sehr nahe stehen und man schon immer auch mitbekommt, was die anderen
viele
tun.
Viele dichtenden Freunde.
Ja, viele dichten, also wirklich tatsächlich würde sagen, 70% meiner Facebook-Kontakte sind Dichterinnen und Dichter, das hat sich einfach so ergeben und das ist sehr schön, weil man dann auch den Diskurs teilweise dort dann führt. Ganz andere Dialoge dann entstehen. Man müsste eigentlich immer Screenshots anfertigen von diesen Kommentarleisten, die sich da ergeben. Das ist ganz wunderbar.
Wo kann man Sie das nächste Mal hören?
Sie können mich hören am 17.04. in der Literaturwerkstatt. Da werde ich mit Uljana Wolf und Tobias Roth zusammen lesen dürfen.
Also wer es jetzt verpasst hat, der sollte sich nach Berlin aufmachen in die Literaturwerkstatt. Katharina Schulzens ist dort zu hören, gerade mit dem Leons- und Lena-Preis der Stadt Darmstadt ausgezeichnet. Ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen.
Vielen Dank.